Es ist schön, euch zu sehen. Ich freue mich richtig sehr, dass wir zusammen sein können. Und ihr wisst, dass Sonntagmorgen Gottesdienst mehr ist als ein Ritual, mehr als eine fromme Gewohnheit, sondern wir machen unser Herz auf und wir glauben, dass Gott zu uns redet. Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist ein realer Gott. Und Gott ist ein redender Gott. Amen. Wie können wir uns da so sicher sein? Ganz einfach, weil Gott ein Beziehungsgott ist. Gott wollte eine Familie. Gott wollte eine Familie. Gott wollte Kinder. Und Beziehung bedeutet Gemeinschaft, bedeutet Kommunikation. Es gibt keine wirkliche Beziehung ohne Kommunikation. Und alle, die verheiratet sind, werden mir bestätigen können, dass die Qualität unserer Beziehung direkt verbunden ist mit der Qualität unserer Kommunikation. Und mit unserer Beziehung zu Gott ist es genauso. Und das ist nicht irgendwie so eine Idee oder so ein Lieblingsthema vom Pastor, sondern das ist was Gott auf mein Herz gelegt hat. Und das ist ein Thema, bei dem wir noch eine Weile verweilen werden. Du sagst, wie lange? Bis wir fertig sind. Ich weiß es nicht. Ich bete, ich höre von Gott und ich gehorche Gott. So, dass dieses Thema wichtig ist, das vermittelt uns Jesus selbst. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 4, die meisten von uns kennen inzwischen diese Stelle. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 4, da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wir leben vom Wort Gottes. Genauso wie unser natürlicher Körper Nahrung braucht. Regelmäßig Nahrung braucht, ausgewogene Nahrung braucht. Genauso braucht unser Herz, unser Geist, unser innerer Mensch geistliche Nahrung. Was ist diese geistliche Nahrung? Das Wort Gottes, das, was Gott uns sagt. Gott redet zu uns. Für Jesus war das nicht einfach nur eine Theorie. Als Jesus diese Worte sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, da war er nicht in der Bibelschule. Da hat er nicht versucht, so eine Klasse von Bibelschülern zu ermutigen. Leute, jetzt bleibt mal dran. Ja, 9 Monate noch und dann ist das Schuljahr um. Ja, und ihr braucht das Wort Gottes, sondern diese Worte sagt er, als er selber angegriffen ist, als er selber in Schwierigkeiten ist, als er selber in Versuchung ist. Und für ihn war es nicht nur eine Theorie, denn wie reagiert er auf jeden Angriff? Kannst du alles nachlesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, am Anfang von Kapitel 4. Wie reagiert er? Er sagt, es steht geschrieben. Er sagt nicht, oh, da muss ich jetzt mal schnell nachgucken, was da geschrieben steht. Hat irgendjemand eine Konkordanz dabei? Ach, die Jünger, nie da, wenn man sie mal braucht, ne? Sondern er sagt, es steht geschrieben. Jedes Mal, als er angegriffen wird, jedes Mal, wenn er in Versuchung gerät, es steht geschrieben. Das ist schon fast wie so ein Automatismus. Ja? Wenn wir Druck ausüben auf einen Schwamm und der Schwamm ist voll Wasser, sobald wir Druck ausüben, kommt das Wasser raus. Mit uns ist das genauso. Wenn Druck ausgeübt wird, dann kommt raus aus uns, was wirklich in uns ist. Was war in Jesus? Das Wort seines Vaters. Es steht geschrieben. Er hat nicht nur einfach Bibelverse zitiert, sondern er hat vom Himmel gehört. Das war lebendig in ihm. Das war lebendig in ihm. Wir denken immer, Entschuldigung, wir denken immer, oh, Jesus war Jesus und wir versuchen ihn irgendwo so auf ein Podest zu stellen. Ja, er konnte das. Wir können das nicht. Jesus hat auf dieser Erde als Mensch gelebt. Die Bibel sagt, er war in den gleichen Versuchungen wie wir. Und er hatte das Wort Gottes lebendig in sich. Und das ist, wie er widerstanden hat. Das ist, was ihn dazu gebracht hat, den geraden Weg zu gehen. Den schmalen Weg zu gehen. Den richtigen Weg zu gehen. Nicht ein Haufen von Geboten und Gesetzen, sondern das Wort seines Vaters lebendig in ihm. Und das kam heraus. Wie lebendig ist das Wort Gottes in uns? Die Bibel sagt, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gesandt hat durch Jesus. Und im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 63 heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist in uns. Der Heilige Geist ist in diesem Raum. Und er ist es, der lebendig macht. Ich kann das Wort Gottes verkündigen. Das ist mein Auftrag, das ist meine Berufung. Aber der Heilige Geist ist es, der es lebendig macht, der es in uns lebendig macht. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. So, das war mehr als einfach nur toter Buchstabe. Geist und Leben. Es reicht nicht, das Buch zu nehmen und sagen, okay, heute lese ich ein Kapitel oder zwei Kapitel oder drei Kapitel. Du sagst, Pastor, was meinst du damit? Das reicht nicht. Müssen wir vier Kapitel lesen, fünf Kapitel. Es ist nicht die Zahl der Kapitel. Sondern wir müssen beten und sagen, Herr, mach es mir lebendig. Mach du es mir lebendig. Heiliger Geist, lass mich sehen. Öffne meine Augen. Lass mich verstehen. Lass mich erkennen. Und dann, wenn es lebendig wird, dann wird es zur Nahrung für uns. Dann dringt es in uns ein. Dann entfaltet es seine Kraft. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Aber es muss in unser Herz. Erinnert euch, wir haben über das Beispiel gesprochen mit der Medizin. Die Medizin nützt nichts, wenn wir sie nicht einnehmen, wenn wir sie nicht anwenden, so wie der Doktor gesagt hat. Das Wort Gottes ist voller Kraft. Aber wir müssen es in der richtigen Art und Weise behandeln. Wenn ihr euch erinnert, vor, weiß ich nicht, 3-4 Wochen, letztes Jahr, haben wir über diese Stelle gesprochen im Sprüche Kapitel 4, wo davon die Rede ist, wie wir das Wort Gottes behandeln sollen. Da heißt es, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Wir sollen dem Wort Gottes Aufmerksamkeit schenken. Wir sollen unser Ohr ihm zuneigen. Wir sollen darauf Acht geben, dass es nicht aus unseren Augen weicht, dass wir es nicht aus dem Auge verlieren, sondern dass wir es im Inneren unseres Herzens bewahren. Denn, Vers 22, denn Leben sind sie, diese Worte, denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Die Worte Gottes sind Leben und sie bringen Leben in uns hervor und sie sind Heilung für unser Fleisch, für unseren Körper. Die Worte Gottes sind wie Medizin. Die Worte Gottes haben Kraft. Aber nur, wenn wir es in der richtigen Art und Weise behandeln. Nur, wenn wir ihnen den Platz geben, den sie haben sollen. Lebend sind sie denen, die sie finden. Wenn wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, dann können wir einfach drüber wegstolpern und niemals wahrnehmen, oh, das ist Gott, der gerade zu mir redet. Ach, ist nur der Pastor. Ach, ist nur eine Bibelstelle. Nur ein Vers. Das Wort Gottes muss in unser Herz. Es muss in unser Herz. Ihr Lieben, glaubt mir, bitte. Das Wort Gottes ist voller Kraft. Das Wort Gottes ist voller Kraft, gewaltige Dinge in uns zu bewirken, uns zu verändern. Aber seine Kraft entfaltet es nur in dem Maß, wie wir ihm Raum geben. Wenn du ein Auto hast, dann ist das eine schöne Sache. Denn das, egal wie das Wetter ist, das Auto bewegt dich gut und sicher und trocken und warm von A nach B. Wenn es ein vernünftiges Auto ist. Ja. Aber ab und zu musst du an eine Tankstelle. Denn das Auto bewegt sich nicht auf magische Art und Weise, sondern es ist Kraft notwendig. Es ist Energie notwendig. Und an der Tankstelle gibt es eine Flüssigkeit. Von Weitem sieht es fast aus wie Wasser. Aber es ist kein Wasser. Es ist Kraftstoff. Jemand, der all diese Zusammenhänge nicht versteht, der möchte sagen, ja, Wasser, Kraftstoff, ist alles mehr oder weniger das Gleiche. Ja, wenn das so aus dem Zapfhahn läuft, idealerweise sollte es dann nicht durch die Gegend laufen, aber das ist nichts weiter als einfach nur eine Flüssigkeit, die komisch riecht. Und an der Tankstelle zu stehen, vor allem im Winter, wenn es kalt ist und der Wind weht und du stehst da und hältst die Zapfpistole und die Pumpe geht und du denkst, oh, ist das Ding bald voll? Nee, immer noch nicht. Kann das nicht ein bisschen schneller gehen? Ja, das ist nicht so begeisternd. Yeah, Halleluja, ich bin tanken. Aber der begeisternde Moment kommt dann, wenn du bezahlt hast, dich in dein Auto reinsetzt, die Tür zumachst, den Zündschlüssel rumdrehst oder auf den Startknopf drückst und das Auto macht. Und dann legst du den Gang ein und dann fängt das Auto an, sich zu bewegen. Kraft. Wo kommt diese Kraft her? Diese Kraft entfaltet sich, wenn der Kraftstoff an die richtige Stelle kommt im Motor. So, das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann. Wenn du noch technische Fragen hast, wende dich an René, der kann dir es im Detail erklären. Aber es ist einfach ein geistliches Beispiel. Wenn das Wort in unser Herz reinkommt, dann ist es Leben, dann ist es Kraft, dann setzt es uns in Bewegung. dann bringt es uns dazu, Dinge zu tun, wo wir eigentlich dachten, wir könnten sie nicht tun. Dann bringt es uns dazu, tatsächlich Gott gehorsam zu sein, in seinen Wegen zu gehen, das Unmögliche zu tun. Kraft. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, sagt Jesus. Wir wollen ein bisschen mehr uns heute noch anschauen, wie wir das Wort Gottes behandeln sollen oder wie das Wort Gottes an die richtige Stelle kommt. Und wir wollen uns dazu zwei Stellen anschauen. Die eine Stelle ist im Buch Josua Kapitel 1. Das ist eine Situation, wo Josua gerade die Leitung des Volkes Israel übernommen hat von Mose. Mose war der Führer des Volkes für über 40 Jahre. Und dann war seine Zeit gekommen und hat Josua berufen als seinen Nachfolger. Und Josua hat sich gefragt, wie kann ich das tun, das sein, wozu Gott mich berufen hat? Wie kann ich dieses Volk führen in das verheißene Land? Wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Plan, dass Gottes Absicht mit diesem Volk geschieht? Wie kann ich das sein, wozu Gott mich berufen hat? Wir sind nicht automatisch das, wozu Gott uns beruft, sondern wir werden zu dem, indem wir uns ihm hingeben, indem wir ihn wirken lassen in uns. Nicht wir sind es, nicht unsere Stärke, nicht unser brillanter Verstand, sondern seine Gegenwart, seine Kraft, sein Geist in uns. Das ist das Entscheidende. Und was sagt Gott zu Josua? Was gibt er ihm für eine Anweisung? Lasst uns das mal anschauen im Vers 8. Dieses ganze Kapitel ist hochinteressant zu lesen. Aber wir schauen uns heute nur Vers 8 an. Da sagt Gott selbst, redet zu Josua. Und er sagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Dieses mosaische Gesetzbuch, das war alles, was Josua zu der Zeit hatte. Das war alles aufgeschriebenes Wort Gottes, was es damals gab. Und Gott sagt, nimm es und beschäftige dich damit. Er sagt, es soll nicht von deinem Mund weichen, sprich es aus. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Göttliche Anweisung. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Wie kommen wir dahin, dass wir danach handeln? Nicht dadurch, dass wir uns Mühe geben. Nicht dadurch, dass wir uns zusammenreißen. Nicht dadurch, dass wir gute Vorsätze haben. Ja, neues Jahr, gute Vorsätze. Oh, dieses Jahr will ich ein besserer Mensch sein. Es ist nicht unsere Kraft. Gott sagt, nimm mein Wort, nimm es in deinen Mund, sinne darüber nach, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann, wenn wir es in unserem Herzen haben, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir es befolgen, dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Erfolg in den Augen Gottes, das zu sein, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat, ist kein Zufall. Es ist nicht, naja, manche schaffen es nicht, man weiß es nicht. Ja. Gott sagt, nimm mein Wort, sinne darüber nach, tue es, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du zum Ziel gelangen. In der Übersetzung Hoffnung für alle heißt es, sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Es wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, das Wort des Gesetzes soll immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Nur dann wirst du erfolgreich sein. Wie finden wir den richtigen Weg? Wie können wir in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Wie finden wir göttliche Weisheit? Durch sein Wort in uns. Wie kommt sein Wort in uns rein? Gott sagt, sinne darüber nach. Dieses Wort, was hier im Originaltext steht, im Hebräischen, ist das Wort Hagar. Und es bedeutet nachsinnen, es bedeutet meditieren, aber der eigentliche Ursprung des Wortes vom Hebräischen ist murmeln. Wisst ihr, was murmeln ist? Leise zu sich selbst sprechen. Leise zu sich selbst sprechen. Hagar, nachsinnen. Leise zu sich selbst sprechen. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn es scheint, als ob die ganze Welt gegen mich ist, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Leise zu sich selbst sprechen, darüber nachsinnen. Lass uns mal noch eine andere Stelle anschauen, in einem Psalm. Psalm 1. Hier finden wir so einfache Anweisungen, die wichtigen, grundlegenden Dinge des Reiches Gottes sind niemals kompliziert. Sie sind ganz einfach. Und wenn wir sie tun, werden wir Ergebnisse sehen, werden wir Frucht sehen, werden wir sehen, wie diese Kraft sich entfaltet. Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also Gott beginnt damit, uns zu sagen, was wir nicht tun sollen, wo wir uns nicht aufhalten sollen und womit wir uns nicht beschäftigen sollen. Das, womit wir uns umgeben, hat immer Einfluss auf uns. Das, was wir hören, das, was wir in uns aufnehmen, hat immer Einfluss auf uns. Das Wort Gottes ist wirksam in uns und verändert uns und entfaltet seine Kraft und entfaltet sein Leben, wenn wir es in uns aufnehmen. Und die Stimmen dieser Welt entfalten ihre Kraft und verändern uns und prägen uns, wenn wir sie in uns aufnehmen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Welchen Weg gehen wir? Mit welchen Menschen umgeben wir uns? Auf wessen Rat hören wir? Oder lass es mich ganz einfach sagen, welche Stimme hat in unserem Leben Gewicht? Welche Stimme hat in unserem Leben Gewicht? Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Du sagst, ja, Pastor, es gibt ja so viele Spötter, müssen wir ins Kloster gehen, Tür zu schließen, Schlüssel wegwerfen, ja, dass wir uns irgendwo dann von der bösen Welt verstecken. Wir sollen ein Licht sein für diese Welt. Nicht ein Licht unter einem Scheffel, nicht ein Licht, was verborgen ist, sondern ein Licht, was weithin sichtbar ist. So, das ist nicht, was es bedeutet. Aber, ja, womit umgeben wir uns? Mit welchen Stimmen umgeben wir uns? Was nehmen wir uns auf? Was lassen wir zu? Womit identifizieren wir uns? Schau, diese Welt ist so voll von Stimmen, die Gott verspotten, die Kraft Gottes verspotten, die Nachfolge Gottes verspotten, die das Leben Gottes verspotten, die Wahrheit Gottes verspotten. Und wir können uns nicht diesem Einfluss ständig aussetzen und dann erwarten, dass wenn wir die Kraft Gottes brauchen in unserem Leben, dass es dann plötzlich da ist. Das ist ein Irrtum. Das ist genauso, wie wenn du ein Benzinauto hast und an der Tankstelle aus Versehen Diesel tankst. Ja? Dann drehst du den Schlüssel rum und das Auto macht nicht und entfaltet seine Kraft. Das Auto macht und dann ist Schluss. Und dann ist Feierabend. Und dann hast du ein Desaster, ein Chaos. Ja, wo ist denn diese Kraft, von der Pastor immer predigt, wenn man sie mal braucht? Entschuldige bitte, was hast du in den Tank reingemacht? Es ist nicht die Schuld des Autos, so eine blöde Karre. Ja, man kann sich wirklich auf nichts mehr verlassen. Ja, auch Mercedes ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist nicht die Schuld des Herstellers. Was habe ich in den Tank reingelassen? Seid ihr bei mir? Ciao. Und das ist nicht die Predigt mit der großen Keule. Du böser, böser, böser Sünder. Nein, Gott redet zu uns, damit wir unsere Richtung ändern. Wenn wir feststellen, wir sind auf dem falschen Weg unterwegs. Wenn wir feststellen, wir lassen das Falsche in unseren Tank rein. Gott möchte uns helfen, sagt, stopp, hör auf damit. Das Auto wird nicht dadurch bewegt. Pump es raus und dann tu das Richtige rein. In der guten Nachricht heißt es an der Stelle, wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt. Wessen Beispiel folgen wir? Was sind unsere Vorbilder? Wonach orientieren wir uns? Welche Leute, welche Typen bewundern wir in dieser Welt? Wenn ich jetzt zu Jugendlichen sprechen würde, würde ich sagen, welche Poster hast du in deinem Zimmer hängen? Und wir sind jetzt alle Erwachsene, wir haben keine Poster mehr in unserem Zimmer hängen. Aber wir haben immer noch Leute, die wir bewundern, die wir verehren. Glücklich ist der Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Sondern, jetzt geht's weiter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wir sollen Freude haben am Wort Gottes. Wir sollen eine Begeisterung entwickeln für sein Wort. Und wenn wir das Wort Gottes nur kennen als toten Buchstaben, oh, jetzt muss ich schon wieder ein Kapitel lesen, Pastor hat es gesagt, ja. Da wird da keine Freude da sein. Wo kommt diese Freude her? Glauben. Glauben, dem Glauben, was Gott gesagt hat, nämlich, dass das Wort Gottes voller Kraft und voller Leben ist. Amen. Wenn ich glaube, dass das Wort Gottes voller Kraft ist, wenn ich glaube, dass das Wort Gottes voller Leben ist, dann werde ich eine Erwartung haben, jedes Mal, wenn ich es aufschlage. Dann werde ich erwarten, dass es in mir wirkt, dass es mich verändert. Dann werde ich erwarten, dass jedes Mal, wenn ich zum Gottesdienst gehe, tatsächlich etwas in meinem Herzen passiert, dass ich tatsächlich von Gott höre. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Dieses Wort sinnt oder nachsinnt, nachdenkt, ist das gleiche hebräische Wort wie in Josua 1. Haga, nachsinnen, murmeln, leise zu sich selbst sprechen. Leise zu sich selbst sprechen. Und pass auf, wie es weitergeht. Vers 3. Wer er? Er, der diese Dinge tut, der nicht bei den Spöttern sitzt, nicht den Weg der Sünder geht, sondern nachsinnt über dem Wort Gottes, dem Wort Gottes Priorität gibt, dem Wort Gottes Raum gibt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Lass uns mal den ganzen Vers lesen. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Hört sich ein bisschen an wie Josua 1, Vers 8, oder? Die grundlegenden Wahrheiten Gottes ziehen sich durch das ganze Buch. Du kannst es immer wieder finden. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das ist ein Bild, was sich uns nicht unbedingt sofort erschließt. Wir kommen hier aus dem Thüringer Wald. Es gibt überall Wasserbäche. Ja? Die Wasserbäche, an denen wir wohnen, die haben im Moment Hochwasser. Also zumindest in Breitenbach. Ja? Das hier wurde geschrieben in einer Umgebung, wo es Wüsten gibt, wo es lange Zeit trocken ist, wo es lange Zeit nicht regnet. Was passiert mit einem Baum, der lange Zeit kein Wasser bekommt? Er vertrocknet. Genau. Er bringt keine Frucht, er wird unproduktiv. Nun, wenn es regnet, ist alles gut. Wenn es regnet, ist alles schön. Wenn es regnet, sind alle Bäume grün. Wenn es regnet, bringen alle Bäume Frucht hervor. Der Regen, das sind die positiven Umstände. Alles ist schön, alles ist prima, alles ist gut. Aber wer das Wort Gottes in sich hat, heißt es hier, er ist wie ein Baum gepflanzt an einem Wasserbächen. Ein Baum, der an einem Bach gepflanzt ist, ist nicht abhängig davon, ob es regnet oder nicht. Könnt ihr das sehen? Er ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Manchmal gibt es Wasserläufe, die direkt unterirdisch verlaufen. Bäche, die wir gar nicht sehen, die gar nicht oder nicht die ganze Zeit an der Oberfläche sind. Aber der Baum gräbt seine Wurzeln zu diesen Wasserläufen, zu diesen Bächen. Und er bezieht von dort sein Wasser. Und er grünt. Und er bringt Frucht hervor. Selbst im Jahr der Dürre. Das ist ein Bild für jemanden, der gegründet ist in Gott und der gegründet ist in seinem Wort. Er ist ein Wort, eine Person, in deren Herz das Wort Gottes lebendig ist. Der das Wort Gottes gehört hat, darauf geachtet hat, sich dazu geneigt hat und darüber nachsinnt. Schau, wir können es nicht lesen Tag und Nacht. Es gibt auch noch andere Sachen, die wir machen müssen. Aber wir können nachsinnen darüber, Tag und Nacht. Wir können nachsinnen darüber, wenn wir an der Maschine stehen. Wir können nachsinnen darüber, wenn wir auf Arbeit fahren. Wir können nachsinnen darüber, wenn wir unser Frühstück essen. Wir können nachsinnen darüber, wenn wir den Geschirrspüler ausräumen. Und wenn wir nachts wach werden, dann können wir nachsinnen darüber, wie wir nächsten Monat unsere Rechnung wohl bezahlen sollen. Und alles wird immer schlimmer und alles wird immer furchtbarer. Oder wir können nachsinnen über dem Wort Gottes, Tag und Nacht. Amen. Das ist etwas, was Gott uns heute ans Herz legen möchte. Ich wollte gerade sagen, was ich euch heute ans Herz legen wollte, aber ich glaube, Gott möchte uns das allen ans Herz legen heute. Dem Wort Gottes Priorität zu geben über unserem Leben und eine Gewohnheit zu entwickeln, über dem Wort Gottes nachzusinnen. Ich ermutige dich, lies die Bibel ruhig flächendeckend. Lies die Bibel im Zusammenhang. Das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Verstehe, erkenne die Zusammenhänge. Auch die historischen Zusammenhänge. Wenn geredet wird, finde heraus, zu wem wird denn eigentlich geredet? Aber über das alles hinaus, sag, Herr, rede du zu mir. Was ist deine Botschaft für mich aus dem, was ich da gerade gelesen habe? Und speziell, wenn du bestimmte Aussagen findest, wo du sagst, das ist Gottes Wort für mich, das ist, was Gott zu mir sagt, sinne darüber nach. Sinne darüber nach. Diese Worte, mit denen ich meine Botschaft heute begonnen habe, das war ein Zitat aus dem Römerbrief. Das ist aus dem Neuen Testament, aus der Bibel. Wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Vielleicht ist das eine Stelle, die dir gerade lebendig ist. Die dich gerade anspricht. Wie können wir darüber nachsinnen? Leise vor sich hinsprechen, murmeln, Hagar. Wenn Gott für mich ist, wenn Gott für mich ist, Gott, wer ist Gott? Nicht irgendein Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Meer geteilt hat. Er, der das Maul der Löwen verschlossen hat. Er, der Feuer fallen lässt vom Himmel. Der gewaltige, der mächtige Gott. Wenn Gott für mich ist, versteht ihr? Ich sinne nach über der Größe Gottes. Es ist nicht einfach nur, okay, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich habe nicht verstanden, was da überhaupt steht. Er ist der Schöpfer eines jeden Atoms. Er ist nicht nur der Schöpfer eines jeden Atoms, sondern er ist der Gott, der durch seine Kraft dieses gesamte Universum zusammenhält. Jedes Elektron in seiner Bahn schwingen lässt. Leute, das ist nicht Zufall. Wer denkt, dass das Zufall ist, der glaubt an Märchen. Es ist seine Kraft. Es ist seine Kraft. Und dann denken wir nach über all diese wunderbaren Beispiele, die wir gehört haben. Aus dem Alten Testament, wie Gott sein Volk errettet hat, immer und immer wieder. Und im Neuen Testament. Wenn Gott für uns ist. Wenn Gott für uns ist. Für bedeutet auf meiner Seite. Ich bin auf seiner Seite. Ich bin eins mit ihm. Durch Jesus. Er ist für mich. Das heißt, er ist nicht gegen mich. Wer könnte gegen uns sein? Wer könnte stärker sein als Gott? Wer könnte größer sein als Gott? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ist ein Vers. Ich weiß nicht, was Gott zu dir sagt. Aber ich verspreche dir, wenn du anfängst, darüber nachzusinnen und diesen Wahrheiten Gewicht zu geben, weißt du, was passieren wird? Das verspreche ich dir, garantiere ich dir. Als erstes kommt Frieden. Egal wie schwierig die Situation ist, egal wie herausfordernd die Situation ist, egal wie sehr du vielleicht keine Ahnung hast, wie es weitergeht, egal wie frustriert du vielleicht warst, es kommt Frieden. Und das Zweite, was kommt, aus diesem Frieden raus, ist Freude. Freude. Und dann bewahre das. Und sinne darüber nach. Und dann gibt Gott dir die nächste Aussage, den nächsten Vers. Und vielleicht erinnert er dich an Psalm 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Einer, der zuhört. Warntest. Psalm 23 ist das natürlich. Ja, entschuldigt. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und während ich darüber nachsinne, kann ich komplett durchchecken. Stimmt das? Ist der Herr mein Hirte? Ist er derjenige, der mich führt? Und plötzlich sehe ich, und ich sehe einen Bereich in meinem Leben, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin, wie das bockige Schaf. Und ich sage, Herr, das tut mir leid. Bitte vergib mir. Du bist mein Hirte. Du bist mein Hirte in diesem Bereich. Und jetzt vertraue ich dir, dass mir nichts mangeln wird. Nachsinnen über dem Wort Gottes. Nachsinnen über dem Wort Gottes. Das Wort Gottes in einem Buch wird uns nichts nützen. Das Wort Gottes auf unserem Nachttisch wird uns nichts nützen. Alle Predigt-CDs von Predigten, die wir jemals in dieser Gemeinde gehalten haben, alle Predigtaufnahmen auf deinem MP3-Player, wird dir nichts nützen, solange es nicht in unser Herz reinkommt. Wie kommt es in unser Herz? Beten, Aufmerksamkeit, Nachsinnen. Seht ihr, was wir gerade gemacht haben, was ich gerade gemacht habe? Nachsinnen über dem Wort Gottes ist eigentlich Gebet. Es ist Gebet. Ich unterhalte mich mit Gott darüber, was er gesagt hat. So, das Wort und Gebet gehen zusammen, sind verbunden. Achte bitte darauf. Achte bitte darauf. Das Wort wird durch Gebet real. Das Wort entfaltet seine Kraft. Dadurch, dass wir uns mit Gott darüber unterhalten.